Gut, dann gehen wir weiter mit der Begründung. B1 ist versucht worden umzusetzen, Herr Pape. Gibt es sonst noch Anmerkungen? Gut, dann gehen wir es einfach wieder seitenweise durch oder von Kommentar zu Kommentar. Seite 58, soweit weiter nicht.
Es könnte sein, eigentlich dürfte ja nun voraussichtlich vor der Seite 58 die Abkürzung DSR nirgendwo vorkommen. Wo sollte die sonst stehen? Und insofern, das ist auch etwas in diesem Bruch oder wie auch immer man das nennen will. Natürlich steht im Moment da drin, dass der DSR irgendwas wann auch immer gemacht hat, aber weiter vorne haben wir ja keinen DSR mehr. Insofern müsste man hier Deutscher Standardisierungsrat zumindest einmal oder sowas sagen. Wir hatten früher den DSR im Vorspann. Aus dem Vorspann verschwindet er ja voraussichtlich. Weil es den ja in dem Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht mehr gibt. Dass das historisch gewachsen in der Begründung richtig ist, ist meines Erachtens unbestritten. Das bedeutet nur, dass man jetzt hier nicht einfach von DSR anfangen kann, ohne irgendwo zumindest einmal zu sagen, was die drei Buchstaben bedeuten. In B1.
Gut, dann sonst noch was für Seite 58. Seite 59 waren Anmerkungen, die wir umgesetzt haben.
Da ist nur noch ein Typo bei B6 gemäß Paragraph 289 des Paragraphzeichen fehlt.
Dann weiter Seite 60, 61, 62, to be discussed, 17a.
Ja, hier hatte ich eine Rückfrage bezüglich des Kommentars von Herrn Hütten. Ich weiß nicht, ob wir das zurückstellen wollen, aber vielleicht können Sie mir da auch nochmal Hilfestellung leisten. Herr Hütten verweist praktisch auf den Alternativvorschlag bei den Fragen, wo es um den Prognosehorizont und die Prognosegenauigkeit geht. Hier geht es aber um die Differenzierung der Anforderungen und ein Punkt, den wir diskutiert hatten und der in die Basis for Conclusion aufgenommen werden sollte, war, ob wir gegebenenfalls höhere Anforderungen stellen an die kapitalmarktorientierten Unternehmen bezüglich Prognosehorizont und Genauigkeit. Und deswegen ist ausschließlich dieser Aspekt jetzt in dieser Basis for Conclusion festgehalten. Der andere Aspekt ist ja weiter vorne, also das beziehungsweise weiter hinten. Hier sind die allgemeinen Sachen, Differenzierung der Anforderungen. Prognose, Chancen und...
Ja, Peter, ich bin beide in der Meinung, dass es redundant ist. Wir verweisen ja auf Vergleiche hier zu B15. Ich sehe keinen Sinn, das hier an dieser Stelle irgendwie jetzt nochmal besonders aufzuführen. Da ist nicht mehr Inhalt drin, als wir in B15 haben. Und fairerweise ist ja der Verweis da, aber es bringt nichts Neues. Deswegen, meines Erachtens, streichen.
Die Vergleiche hier zu B15 streichen. B18,
die gesamte. Nee, die ganze B18 streichen. Okay, ganze, weil das ist in B15 so drin.
Und also die ganze B18 streichen.
Ja, weil ich kann zumindest keinen Grund sehen, warum das hier nochmal so dargestellt wird.
Dann wäre.
Wieso?
Jemand selektiv liegt unter diesem Abschnitt Differenzierung der Anforderungen, sagen wir dann nichts mehr zur Ableitungsbasis der Differenzierung.
Da steht doch der Grundsatz in der Mitte von B15, der Grundsatz ist als Ableitungsbasis für höhere Anforderungen, die Berichterstattung von Diversität und so weiter und so weiter. Wir sagen doch, was die Ableitungsbasis ist. Und der Grundsatz ist die Ableitungsbasis. Kann ich mehr...
B15 ist allerdings das vorangestellte Kapitel. Ich wollte es halt in dem Unterkapitel zu der Differenzierung gerne nochmal anführen und deswegen der Verweis, aber im Zweifelsfall nicht auch leidenschaftslos.
Okay, ich will mir gerne überzeugen, aber nur deswegen weiß ich nicht, weil es sagt nicht mehr aus als das und es ergibt sich. Aber ich bin da auch, tut mir leid, dieser Beitrag, wenn Sie es unbedingt drin haben, weil ich bin da auch leidenschaftslos.
Also B18 haben wir dann gestrichen. Bei CH54, denke ich, ist erledigt. Aber JP55 jetzt auf Seite 63.
Ja, ich kann jetzt verstehen, was Susanne auch geschrieben hat. die Nennung der länderspezifischen Vorschriften stört nicht oder sonst was hilfreich, aber eins muss dann geändert werden. Das, finde ich, macht es komplizierter. In dem letzten Satz von 21b heißt es, die Bedeutung der Strategieberichterstattung für Kapitalmarktorientierung spielt sie ferner in internationalen Verlautbarungen dar. Aber was wir dann aufführen, sind keine, oder die zwei, sind keine internationalen Verlautbarungen. Das ist mein Punkt.
Und außer dem letzten
natürlich, klar.
Dann sagen wir doch
detailgetreu. Und deswegen mein Vorschlag, die anderen zu streichen, weil die sind für mich nicht wichtig. Wenn ihr sie wichtig haltet, dann müsst ihr schreiben, international bzw. länderspezifisch. Und dann würde ich offen gesagt auch den ISB zuerst nennen. Ich finde, sorry, in meiner Denkweise ist der maßgeblich. Also je nachdem, wie ihr wollt. Aber nur international kann da nicht bleiben.
Also den Management-Kommentar stellen wir voran. Jetzt ist die Frage noch, wollen wir die anderen beiden streichen?
Also ich soll für Christoph Hütten vertreten und er würde sie auch gerne drin lassen.
Gut, einverstanden. Aber dann muss man sagen, spiegelt sich ferner in internationalen bzw. länderspezifischen
Anforderungen.
Genau.
Ja, fein.
Ich würde sagen, ferner in internationalen und nationalen Verlautbarungen. Dann nehmen wir das hier für S nach vorne und dann kommen die anderen.
Genau, das finde ich auch am besten. Besser als länderspezifisch. Ja.
Dann Seite 64. Apel.
Muss ich gerade mal gucken. Okay, ich habe da ein Sprachgefühl mit. Entweder sind die Unterlagen, wenn ich sie so heranziehe, allgemein verfügbar. Das heißt im Grunde jederzeit, die sind mal rausgegeben worden und die sind verfügbar dann allgemein für jeden und ich verstehe nicht, was regelmäßig da zu suchen hat. Das heißt, die sind nicht immer oder wie auch immer verfügbar oder nur hin und wieder, aber sie haben regelmäßig gestrichen und von daher bin ich einverstanden. Susanne, du hast gesagt...
Dann passt.
Ja?
Mhm.
Gut, dann können wir die Änderung so annehmen. Seite 57, Seite 65, JP 57.
Ja, ist ja ganz gestrichen.
Erledigt, ja.
Weiß nicht, ob Christoph... Also, Moment, wir haben
ja
also
das ist das, weil wir ja einen halt. Alternativvorschlag...
Okay. Ja.
Genau.
Ist auch okay.
Damit ist das
auch. Ja, dann ist das auch erledigt.
Dann wären wir
zu dem Alternativvorschlag hatten Herr Karlhüter und ich noch diskutiert. Beim ersten Absatz ist zum Schluss der Verweis, hat der DSR hiervon abgesehen und die Anforderungen in EDIA 27 reduziert. Haben wir die Anforderungen tatsächlich reduziert? Meines Erachtens nicht, sondern wir haben sie anders gestaltet. Aber bisher hatten wir den Grundsatz der nachhaltigen Unternehmensführung, der mehr Richtung Value Reporting gedacht war. Und wir hatten Konkretisierungen zu einzelnen spezifischen nicht finanziellen Leistungsindikatoren in DAS 15, die wir mit DRES 5 aufgenommen hatten, die aber rein im Empfehlungsteil waren. Insofern waren es keine Anforderungen, sondern Empfehlungen. Mhm. Insofern würde ich bezüglich dieses letzten Abschnittes gerne Anpassung des Alternativs.
Und wie würden Sie sagen, die Anforderungen angepasst oder wie?
Konkretisiert.
Wie wenn sie konkretisiert? Ja.
Angepasst oder
aber konkretisiert nicht kommen wir wieder in Diskussion.
Ja, angepasst ist ja gut.
Ich würde sagen, Anforderungen angepasst, ja.
Ja, dann kommen wir auf Seite 66. Keine Kommentare, wenn Sie nicht noch. Ja, das habe ich schon korrigiert. Dann Seite 67. Seite 68. Ist auch angepasst worden. Ich weiß nicht, ob Sie noch Anmerkungen haben zu CH61.
Nee, der müsste ja weg sein, weil der Satz gestrichen ist. Also ich glaube insofern... Genau. Das andere ist dann seine Anmerkung 62, wo er schlicht und einfach nochmal erwähnt haben wollte, dass wir halt etwas auf der Website hatten, was dann eben über DRES 5 schon übernommen. Also zumindest einmal ganz knapp, wir brauchen es ja nicht in extenso machen, denn zu DRES 5 wird ja in Textefa B1 bereits etwas gesagt. Nur steht da nicht mehr drin, dass diese, dass unsere spezielle Verlautbarung, was passiert, wenn ich in einer Extremsituation bin, zu passieren hat. Also der Inhalt von Res 5 wird nicht nochmal wieder aufgeführt. Das sollte man hier vielleicht einfach einmal sagen.
Ich zitiere ja auch konkret DS 1590. Also die Frage ist jetzt, ob nochmal die Verbindung geschafft werden soll zwischen DS 1590, der derzeitigen Regelung, und der Verlautbarung, die vorangegangen ist. Das war ja praktisch das, was wir ins Netz gehangen haben. Dann kam Dres 5, also der 1590, und jetzt kommt EDR 27, ob man diesen Dreiklang praktisch nochmal darstellt. Weil ich hatte nur noch die letzte Änderung genommen.
Ich glaube, wenn ich richtig verstanden habe, ging es Ihnen weniger um die inhaltliche Sache, sondern mehr um die Tatsache, was eigentlich der DSR gemacht hat. Mhm. Dass wir uns dazu geäußert haben, dass über eine Verlautbarung ins Internet gestellt haben, dass diese dann so übernommen wurde bei der ersten Überarbeitung und jetzt im Grunde genommen hier im Kern dann halt zu dem führt, was Sie geschrieben haben.
Also die drei Schritte, die Historie nochmal.
Ja, genau. Okay.
Soll der letzte Satz so stehen bleiben? Leerformen sollen damit vermieden werden? Könnte man auch so verstehen, dass die bisherige Regel Leerformen bla bla eingefordert hat?
33b ist anzupassen an die Änderung, die wir vorne genau gemacht haben.
Sonst noch was auf Seite 68. Seite 69. Herr Pape, daran von Ihnen Dinge, die eigentlich umgesetzt sind. Ja, okay. Seite 70 ist auch alles kursiv gesetzt. Hat noch jemand Anmerkungen? Kommen wir zur allerletzten Seite, 71. Da ist nichts mehr.
Also die Änderungen bei der Zwischenberichterstattung sind mehrheitlich redaktioneller Art und resultieren in der Mehrzahl aus den Ergebnissen unserer Diskussionen zur Verwendung der Begriffe Angabe, Darstellung, Analyse und Beurteilung. Wesentliche Änderungen haben wir in den Textziffern 10, 37 und 39a, die mehr oder weniger materieller Art sind, aber alles andere würde ich unter redaktionelle sprachliche Anpassung fassen. Mhm. Das eingangs.
Ja, Seite 7. Seite 2, ja. Seite 2 waren einige Änderungen, die wir letztes Mal angeregt hatten. Seite 3 sind die Vorbemerkungen, das brauchen wir nicht. Seite 5 ist die Zusammenfassung. Dann Seite 6, war nur das Wort darstellen, zu erläutern. Seite 7 sind die ersten größeren Dinge, was jetzt die Definitionen angeht, die da wie vereinbart übernommen wurden.
Ich würde dann vielleicht unhilfreicherweise fragen, würden hier die Consequential Amendments anfangen, die wir in den EDS 27 an den EDS 27 anschließen würden.
Aber eigentlich wäre eine Frage, ob das jetzt eine sprachliche Sache auch schon so ein Consequential Amendment ist. Ja, das Darstellen auf Seite 6 in der Textziffer 2. So ähnlich wie Textziffer 2 haben wir natürlich auch noch was in anderen Textziffern. Also zum Beispiel 17. Ne?
Frau Schwedler hatte vorhin gesagt, es wären im Wesentlichen drei Textziffern. Habe ich das in der richtigen Erinnerung?
Die Dokumente nochmal vergleichen, da die Änderungen aus der letzten Sitzung wir noch nicht mehr in Marktversion-Modus haben. Das heißt, wenn wir wirklich so eine Art Artikelgesetz schreiben, dann müssen wir das nochmal alles im Einzelnen ausführen. Also das Problem, was ich sehe, ist, dass wir sehr viele Textziffern haben, wo wir sprachliche Anpassungen haben und man reinguckt und sagen wird, das ist ja nur eine sprachliche Anpassung. Das heißt, das wird ein relativ langer Anhang, aber man müsste dann nochmal relativ deutlich vorwegstellen, dass es primär sprachliche Anpassungen sind und nochmal deutlich hervorheben, was wirklich inhaltliche Anpassungen sind, weil sonst geht ein bisschen verloren die eigentliche Intention eines solches vor Vorhebung wirklich Änderungen hervorzuheben, Folgeänderungen.
Kann man das verantworten, die sprachlichen Änderungen als sprachliche Änderungen überhaupt nicht mehr hinten zu erwähnen? Und dann wirklich nur die inhaltlichen? Das wäre etwas, was mir als User eigentlich lieber wäre.
Ja, aber kann man nicht sagen, neben verschiedenen redaktionellen Anpassungen gibt es die drei materiellen, genau. So fertig, genau. Mehr will ich nicht machen. Und nennen nur die drei materiellen oder vier oder wie wir sind.
Nennen im Sinne von insgesamt darstellen. Ja.
Also Textziffer 10.
Zu dem Thema, was in der Box von Ihnen drin ist. Ja, ich finde, das kann man anpassen. Ich finde zwar sprachlich nicht so schön, aber das haben wir uns vorne mit der Definition, mit dem Vergangenheitsorientierten eingehandelt. Aber ich glaube, ohne dass ich mich genau erinnere, es hat schon seinen Sinn gehabt, dass wir da gesagt haben, das ist, oder betont haben, dass das vergangenheitsorientiert ist. Und von daher würde ich sagen, nur der guten Ordnung halber, ja, ich wäre dann für den Alternativvorschlag. Weil sonst kommt die Frage, warum habt ihr da vorne was geändert, was betont, und hier hinten habt ihr es nicht gemacht. Inhaltlich sehe ich keinen Unterschied, aber es muss ja einen Grund gehabt haben, und das Fass will ich nicht wieder aufmachen, dass wir vorne irgendwie aus welchen guten Gründen klar gesagt haben, betont haben, es ist vergangenheitsorientiert. Das hat nichts mit der Zukunft zu tun. Und dann würde ich das aber hier auch einbringen. Sonst kommen wieder schlaue Constituents auf die Idee und interpretieren das als einen gewollten Unterschied.
Genau, wir hatten auf der letzten Sitzung beschlossen, dass wir nochmal einen Abgleich machen, welche Begriffe in EEDS 27 definiert sind, welche hier im Standard DRS 16, und wir das anpassen, den einen jeweils den anderen übernehmen und natürlich gleichlautend definieren. Beim Berichtszeitraum geht es nicht, logischerweise. Und die Frage ist jetzt, wie gesagt, ob Sie einverstanden sind, das so zu ändern, der Zeitraum, auf den sich die vergangenheitsbezogenen Ausführungen der Zwischenberichterstattung zu beziehen haben. Das wäre dann analog zu EEDS 27. Okay, dann übernehmen wir das so. Dann können wir weiter. Aber es bleibt die Frage von Frau Knorr offen, ob Definitionen bereits eine materielle Änderung sind. Ich hatte sie unter die materiellen genommen.
Ich würde es auch machen. Und zwar primär aus dem Grund, dass zwei Begrifflichkeiten, die bisher verwendet wurden, nämlich Darstellung und Erläuterung, jetzt gestrichen wurden. Beziehungsweise Darstellung mit einem neuen Inhalt belegt wird. Ich halte das schon für wichtig, dass das an der Stelle sichtbar wird.
Aber würde das nicht dafür sprechen, dann alle auch Textziffern aufzuführen, wo wir die Veränderungen machen? Weil das hatte ich unter Sprachliche.
Genau. Ich glaube, das ist mehr als nur sprachlich.
Mehr ist, muss man noch die Textziffern, wo es geändert ist, dann eben
wahrscheinlich auch, schon, ja.
Glaube ich, ist dann nur konsequent, oder?
Ja. Vielleicht kann man doch Folgendes machen, dass man sagt, welche Arten von Änderungen haben wir denn? Wir haben einmal diejenigen, wo wir neue Begriffe eingeführt haben und daraufhin den Text im Grunde genommen komplett durchgesehen haben, welcher der neuen Begriffe jetzt eigentlich zu wählen ist. Wir haben als zweites die Änderung, soweit ich das sehen kann, wo wir von Unternehmen auf Konzernen gegangen sind. Das ist eine inhaltliche Sache. Kann auch eine Klarstellung sein, aber ich sehe das als inhaltlichen Punkt. Und was haben wir dann an dritter Stelle? Irgendwo wurde ein Satz eingefügt, habe ich gesehen. Das war relativ weit hinten. Irgendwo in den 30ern, glaube ich, oder etwas weiter. Nee, bei den 50ern. Ja, 49. Bei 49. Also Verweis auf die Darstellung im letzten Konzernlagebericht bei solchen gespannswerten Risiken ist nicht hinreichend. Das ist jetzt echt eine Änderung gewesen.
Und der Rest. Ja, und die 39a, die jetzt hier auch schon angenommen ist, das war quasi die Anpassung an die verschiedenen Berichtszusammensetzungen, Prognose, Chancen, Risiken.
Hatte ich jetzt hier, steht ihn einfach nicht mehr aufgeführt, weil er nicht mehr im Markup drin war. Dann sollte man das aber im Grunde genommen einfach einmal vorwegstellen und dann einfach den Text im Änderungsmodus angehen. So wie der ESB das auch immer macht. Ja. Und ich würde es als Consequential Amendment machen und nicht als eigenen EDRS.
Insofern auch ohne eigenständige Frage.
Wenn jemand das betexten wollte, könnte er es dann ja machen über diese sonstige Frage, diese offene Frage. Genau.
Ja. Gibt es sonst denn Anmerkungen zu den geänderten Textziffern von Ihrer Seite noch?
Eine erste auf Seite 15.
Seite 15, dann gehen wir doch direkt auf Seite 15.
Hat das Ding so viel?
Ja, das ist die vorletzte Seite. Pape, was?
Einen ganz gravierenden Punkt. Wir sagen in 64 eine Zwischenmitteilung der Geschäftsführung des Konzerns. Das würde ich dafür plädieren, dass wir das auch in die Überschrift hineinnehmen. Zwischenmitteilung der Geschäftsführung des Konzerns. In der Mitte der Seite.
Ja, das ist die Frage, ob wir das wollen. Dann wäre das ja zum Beispiel auch in die Überschrift mit reinzunehmen oder in die Definition vorne mit reinzunehmen. Meine Intention, ich habe an der Stelle drüber nachgedacht, wo setzen wir das rein oder diesen Zusatz des Konzerns. Ich kann natürlich zunächst mal allgemein definieren, was eine Zwischenmitteilung ist. oder das spezifischer auch schon auf den Konzern abstellen. Das ist die Frage der Konkretisierung. Aber wenn man eben das an dem Gesetzeswortlaut orientiert, dann wäre eben Zwischenmitteilung der Geschäftsführung eigentlich der stehende Begriff. Und das wird dann hier konkret auf den Konzern bezogen.
Aber wir haben doch letztlich das, was die Regelung noch ist, haben wir doch, da sind wir auch alle einer Meinung, sowas auch auf bestimmte Geschäftsführung des Konzerns gesagt. Ja? In 64. Das ist doch, das war ich mir notiert, eindeutig gewesen. Das war Beschluss. So, und warum jetzt die Differenzierung? Ich sehe eher das Problem, wir haben bewusst überall Konzern geschrieben, aus einem guten Grund. Und warum jetzt hier auf einmal Geschäftsführung? Da kommt jemand wieder auf die Idee, das gilt ja jetzt hier auch bezogen auf irgendetwas, was einen Einzelabschluss betrifft oder wie auch immer. Also ich sehe nicht das Problem, warum man nicht einheitlich, dann ist da oben auch auf Konzern ablegt.
Dann müsstest du es aber an zwei Stellen machen, einmal vor 61 und einmal vor 64, ne?
Da, hervorragend, Andreas. Vor 64 habe ich übersehen. Ah. Nicht auf vor 61.
Ah ja, gut, ich hatte den nämlich erst.
Ja, grundsätzlich, ja.
Und dann würden wir aber auch auf Seite 8, also wenn wir es dann wirklich so konsequent durchziehen wollen, dann müsste auch auf Seite 8 bei der Definition Zwischenmitteilung der Geschäftsführung des Konzerns, Doppelpunkt, ja, da müsste überall des Konzerns stehen, also ganz konsequent, ja?
Ja.
Und nicht nur dann in der Erläuterung dessen.
Ja, ich stimme absolut überein, da ist mir auch nicht aufgefallen, weil wir haben es in der Zwischenberichterstattung haben wir und dann haben wir es nachher drin, aber nicht da. Ja, also einheitlich.
Ich habe sonst. Gibt es sonst Anmerkungen noch zu dem?
Ich habe noch.
Auf Seite 16?
Ja, habe ich nochmal einen Punkt. Und Liesel, da darf ich dich vielleicht insbesondere angucken. Wenn wir davon ausgehen, dass wir doch erst 2013 das machen, ja, mit earlier effective date 2013 in Lagebericht, so habe ich vorhin verstanden, mit earlier application allowed. Ja? Brauchen wir dann wirklich diesen ersten Teil über die alten Textziffern 2006, 2007? Warum steht es noch drin, habe ich mich gefragt.
Das hatte ich mich auch schon mal gefragt, weil da hatten Frau Schwedler und ich drüber diskutiert, dass es, ich habe mich auch gefragt, muss das mit rein, aber das Gegenargument war dann, ja, damit man so die Projekthistorie nachvollziehen kann.
Also ich kann mich dem Argument nicht so ganz, weil ich finde, das ist eher verwirrend für den, der liest. Und der Fokus sollte halt sein, wo ich verstehen kann, etwas, was noch nicht unbedingt endgültig von allen notwendigerweise beachtet werden musste. Und ich sehe das eigentlich bei dem letzten, habe ich mir überlegt, mit den Drehs 5. Aber wenn wir erst in 2013 verpflichten machen, dann sehe ich das eigentlich auch als erledigt an, zu dem Zeitpunkt, wenn es rauskommt. Und dann ist wirklich der Fokus da, auf die jetzt, so wie ihr beschlossen habt, stimme ich dazu, Consequential Amendments, wie wenn man das jetzt auf Deutsch ausdrückt, die neu und so weiter sind dann ab. So, das ist alles.
Ja.
Und mehr nicht, das andere alles weg.
Oder wir könnten schlicht und einfach dann nur sagen, die Neufassung dieses Standards gilt ab dem Zeitpunkt.
Ja, von mir aus.
Ja, im Raum
alles klar. Na, da sagt aber, könnte dann einer kommen auf die schlaue Idee und sagt, ich dachte, das sei auch neu, das brauche ich noch nicht anwenden, aber ist im Grunde eine alte Geschichte, also da müssen wir schon präzise sein. Besser? Also nur die Neufassung?
Ja gut, aber das siehst du ja hier, weil ja der Entwurf im Markup angegeben wird.
Aber aus dem Entwurf wird ja auch ein Clean Text und dann bleibt diese Text zu verstehen, aber den Unterschied vorne siehst du nicht mehr.
Aber die Frage ist, spielt das eine Rolle? Also zu dem Zeitpunkt, wo das anzuwenden ist, 2013, muss alles, was da drin steht, angewendet werden. Ob es vorher schon angewendet worden ist oder nicht, ist doch eigentlich egal, oder nicht?
Nein, ich rede jetzt, er kommt jetzt raus. Und so 2012, dann sind wir in 2012. In Kraft treten ist 2013. Und jetzt kommt einer auf die schlaue Idee, ah, aber die Anforderung hier, also während des Jahres natürlich, das hier, das gehört ja zu der Neufassung, die brauche ich noch nicht in 2012 anwenden.
Das ist die Frage. Nach dem Text lese ich das anders. Die Neufassung dieses Standards gilt ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung der Änderungen. Da wird kein Bezug mehr auf Geschäftsjahre genommen.
Ah, okay.
Dann müssten wir überlegen, ob wir das einführen wollen, dass wir sagen, aber frühestens für Geschäftsjahre, die am oder nach dem sowieso beginnen.
Du hast recht, das ist hier tatsächlich, habe ich übersehen, ist was anderes. Es gilt ja ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung der Änderung. Aber da müssen wir doch eigentlich auch einheitlich sein. Ne? Weil warum dieser Standard mit den neuen bereits ab Bekanntmachung, während der andere in seiner Gesamtheit erst ab 2013 ist? Also ich würde das, muss ich sagen, auf 2013 dann genauso einheitlich anwenden. Ich sehe keinen Grund. So viel Materiell hat sich ja nun auch in diesem Zwischenbrich jetzt auch nicht geändert.
Abgesehen davon, der Zeitpunkt rattert nicht schnell genug. Der Zeitpunkt der Bekanntmachung kann doch der 35. Mai sein.
Dann müssen die den 30. Juni bereits danach machen.
Nee, haben wir nicht eigentlich...
35. Mai.
Wir leben nicht mehr lang, wir leben
das
nicht mehr.
Das hat irgendwie jetzt auch etwas länger gedauert.
Es war Absicht, aber wie auch immer. Wollen wir denn, dass Leute in einem laufenden Jahr plötzlich anfangen zu ändern? Denn auch bei der Zwischenberichterstattung hat man ja so eine Art Stetigkeitsgebot, Hoffnung oder was auch immer im Hinterkopf.
Ja, Early Application ja, aber grundsätzlich möchte ich keinen verpflichten dazu. Das ist die Antwort. Nein, ich möchte keinen.
Wir reden aneinander vorbei. Insofern, weil Early Application für ein ganzes Jahr oder für ausgesuchte Zwischenmitteilungen oder Zwischenberichte meine Frage war.
Da wäre ich leidenschaftslos, wenn er meint, er möchte jetzt im dritten Quartal anfangen oder im zweiten Quartal anfangen oder im ersten Quartal. Nur wenn er mal angefangen hat, dann kann er nicht wieder zurück aufs Alte. Das ist für mich eigentlich.
So sehe ich es auch. Ja. Aber zwischendurch anfangen, ja, wie ich sage, ist erlaubt.
Ja.
Aber trotzdem zu der Grundfrage, ich bin dann trotzdem weiterhin dafür, dass wir einheitlich sagen, effective ab 2013, sprich mit dem ersten.
Das mit dem, was auch immer, ist nur ein Unterschied gegenüber dem, was wir früher gesagt haben, der hat ab Beginn eines Geschäftsjahres angewandt zu werden. Was ja nicht das dritte Quartal ist. Ich davon.
Was aber für die Zwischenberichterstattung in der Natur der Sache liegt, dass es halt unterjährig sein kann.
Nein, das kann man auch anders sehen. Man kann genauso sagen, dass Zwischenberichterstattungsdinge auch immer nur für ein gesamtes Jahr sind. Das ist immer so ein bisschen der Unterschied, ob man diskrete Perioden hat oder meint, dass auch die Zwischenberichterstattung in eine Richtung geht. Das hatten wir unter anderem beim Umstieg auf IFRS 1 in 2005, wo man nicht haben wollte, dass wie viel auch immer im Laufe des Jahres HGB gemacht wurde, sondern dass man ab dem 1.1. auf IFRS umgestiegen ist und insofern das erste, zweite und dritte und vierte Quartal schon nach IFRS gemacht hat.
Auf der anderen Seite sprechen wir hier ja eigentlich nicht über materielle Dinge, sondern wir sprechen ja nur, wir sprechen im Grunde genommen über Erläuterungen und deswegen würde ich das eigentlich unproblematisch sehen. Aber wir können doch, warum machen wir es nicht sonst so, dass wir sagen, der Standard gilt für Zwischenberichtsperioden, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen, eine frühere Anwendung ist zulässig.
Das finde ich okay, aber das Letzte, das bringt da gar nichts mehr mit der frühen Anwendung, weil vor 2012 irgendwann kommt der nicht raus.
Ja, aber
naja, das könnte natürlich schon sein, wenn jemand sagt, wenn jemand sagt, der würde das schon auf 2012 entsprechend anwenden, wenn wir in Mitte Mai oder irgendwas, sagen wir mal, er kommt irgendwann im September raus, dann ist rein theoretisch, könnte das dritte Quartal 2012, könnte er dann schon das
wenn
hier Early Application.
Wenn wir erlauben, dass er zwischendurch.
Ja. Also rein theoretisch kann es sein.
Und ich finde es auch deswegen gut, weil es ja Unternehmen mit abweichendem Geschäftsjahr gibt. Siemens beispielsweise würde vielleicht für das Geschäftsjahr 2012/13 dann diese neue Fassung schon anwenden würden, für die wäre das erste Quartal. Sollen wir einfach sonst sagen, ist auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem Tag der Bekanntmachung?
Nein, ich bin ja nicht mehr. Ja. Also ich bin zusammenfassend jetzt nochmal der Meinung, wir beziehen es auf 2013 auf das Jahr. Wir erlauben aber, weil nicht so viel materielle Änderungen sind, auch in einem eine earlier application.
Also dann halten wir die Formulierung nochmal fest, die Neufassung dieses Standards gilt gilt für Geschäftsjahre, für Zwischenberichtsperioden, die nach dem 01.01.2013 beginnen. Eine frühere Anwendung ist möglich.
Ja, wollen wir damit dann zur Abstimmung schreiten?
Ja.
Wer ist die für die Veröffentlichung subject to editorial Anpassung an die Unterhaltung der heutigen Stunden? Ich bitte um Handzeichen. Hiermit stelle ich fest, dass Subject to der Entwurf einstimmig ist.